Mein Name ist Volker Brandes. Ich bin Urologe und gehöre zum ökumenischen Netzwerk Christen im Gesundheitswesen. Ich habe eine kleine Serie von Patienteninterviews angefangen und möchte auch heute einen Patienten vorstellen, in dessen Leben irgendwann die Nachricht hineinbrach, dass er Krebs hat. Und wir wollen darüber reden, was das mit ihm gemacht hat und was das für Schwierigkeiten auch mit sich brachte, welche Therapien nötig waren und was er auch innerlich erlebt hat, wie er aus diesem Tal seines Lebens wieder herausgefunden hat. Ich freue mich heute, Herrn Volker Lamarck vorzustellen, der Seemannspastor im Hamburger Hafen ist. Und wir wollen einmal schauen, was er auf seinem Weg erlebt hat. Und ein Thema unseres Gesprächs wird sein, wie der Glaube auch geholfen hat. Vielen Dank, lieber Volker, dass du gekommen bist heute und dass wir ein Interview miteinander führen über dein Leben, in das ja in den besten Jahren deines Lebens eine Krankheit hineinbrach und die dich ja ganz schön durchgerüttelt hat. Das ist unser Thema und wir haben vereinbart, ganz offen auch über deine Erkrankung zu sprechen. Magst du mal erzählen, wie das so angefangen ist? Es war ja ein Parameter, der auf einmal nicht mehr stimmte. Magst du ein bisschen was erzählen darüber?
Ja, ich bin eigentlich die ganzen Jahre regelmäßig bei meinem Hausarzt zur Krebsvorsorge gegangen. Und es wurde das Übliche gemacht. Aber interessanterweise war das so, dass er eigentlich eher davor abgeraten hat, den PSA-Wert, also dieses Prostatahormon, diesen Wert zu testen mit einer Blutuntersuchung. Und in einem Jahr, das war dann Ende 2016, er hat sowieso Blut abgenommen wegen einer anderen Sache, da habe ich gesagt, doch, jetzt nehmen Sie mir trotzdem ab jetzt. So. Einige Tage vergingen, ich saß zu Hause, ich bin eigentlich jemand, der sich Nummern, auch Telefonnummern sehr schlecht merken kann. Und plötzlich abends klingelte das Telefon, ich sehe auf dem Display die Nummer meines Hausarztes, habe das sofort zugeordnet und wusste in dem Augenblick, dass es nicht gut aussieht, dass ich wahrscheinlich Krebs haben werde. Und es stellte sich heraus, dass der Wert sehr hoch war. Am nächsten Tag war ich dann bei dir.
Der Wert war 25, das war dann schon eine große Gefahr, dass da ein Prostatakarzinom vorlag. Ja, wir haben eine Biopsie gemacht, es bestätigte sich ein doch recht aggressiver Tumor. Nochmal zu dieser Vorsorge-Notwendigkeit. Ab 45, Lebensjahr 45, bei Männern sollte man den PSA-Wert laut Leitlinie machen, unbedingt. Das können wir auch nochmal als Message sozusagen unseres Gespräches hier weitergeben. Und wenn ein Blutsverwandter der Vater ein Prostatakarzinom hatte, sogar noch früher, müsste man anfangen mit der PSA-Untersuchung, mit dem Screening, dem regelmäßigen Test dieses Wertes. Ja, nun, Gott sei Dank hattest du keine Metastasen in der Diagnostik, die wir dann gemacht haben. Biopsie erbrachte den Tumor, aggressiver Tumor, also ein Prostatakarzinom. Was hat das ausgelöst bei dir? Das ist ja wahrscheinlich ein Riesenschlag erstmal, den man abbekommt und halb K.O. geht. Wie ging es dir?
Ja, also das schüttelt einen natürlich durch, ziemlich durch. Das ist richtig so. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich auch nicht in so einer Illusion gelebt habe, es müsste immer alles gut laufen. Also ich habe jetzt nicht da ständig mit gerechnet. Aber wenn es dann konkret da ist, ist das natürlich schon, schüttelt das einen durch. Und viele Gedanken, wie geht es jetzt weiter? Und Familie und Frau und Kinder und Finanzen und Untersuchungen, was kommt als nächstes, OP, wie sieht die Prognose aus und so weiter. Klar, das geht vieles durcheinander.
Die Operation ist gut gelaufen, glaube ich. Und dann sahen wir, dass der Tumor doch den Rand der Prostata schon durchbrochen hatte und nun musste sogar noch eine Nachbestrahlung gemacht werden. Ja, mit der Option, dass wir die ganz große Hoffnung hatten, dass diese Strategie, diese Behandlungsstrategie kurativ, heißt heilend, gewesen ist. Aber das ist ja nicht sicher gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dieses Damoklesschwert, bin ich wirklich gesund oder geht es noch weiter? Das schwang ja über dir. Ne? Und jedes Mal nach dem PSA, nach der PSA-Kontrolle, bangte man ja, wie geht es weiter? Bleibt der PSA-Wert unten oder geht er wieder hoch als Zeichen eines neuen Tumorbeginns oder Wachstums? Wie wird man damit fertig? Sag's mal konkret, wie bist du damit fertig geworden?
Ja, es ist schon so, dass dann die wenigen Tage vor der Abnahme und dann dauert es ein, zwei Tage, bis der Wert kommt, dass die Spannung, also gerade in der Anfangszeit, auch sehr, sehr hoch ist. Ist klar. Und gut, ich bin Christ, ich bespreche alle Sachen mit Gott und auf der einen Seite weiß ich, dass auch, also nicht jeder Christ vor solchen Dingen bewahrt bleibt und dass es immer gut ausgeht im Sinne von Heilung. Aber da, auf der anderen Seite habe ich schon auch Vertrauen zu Gott. Also die Spannung ist schon da und ich war immer sehr froh, wenn endlich dann das soweit war und ich das Ergebnis bekam. Und Gott sei Dank bin ich bis jetzt auch da verschont geblieben. Ja, und die Werte sind weiterhin unter der Nachweisgrenze, was sehr positiv ist.
Ja. Ich kenne ja auch deine Frau. Ihr als Ehepaar unterstützt ja auch unsere Patientengottesdienste, auch im Segnungsteam. Und ich kann mir vorstellen, dass der Faktor dieses Beistandes der Ehefrau eine ganz große Rolle spielt. Du hast drei Kinder, wahrscheinlich auch die Kinder waren mit involviert in diesen ganzen Prozess. Wie hast du das empfunden? Wie war die Hilfe deiner Familie so in deiner Wahrnehmung in dieser schweren Phase? Die waren wahrscheinlich auch alle so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, ne? Dass Vater auf einmal mitten aus dem Leben so krank geworden ist.
Ja, es ist ein ganz großes Geschenk, eine Familie zu haben, die hinter einem steht, wo man weiß, die für einen betet. Es war so ganz, ja, meiner niedlich gewesen, einer unserer Söhne, der mittlere, der jetzt nicht unbedingt der empathischste ist, aber nachdem ich die Diagnose hatte, kam er hoch zu mir in meinen Raum und sagte so ganz süß, ja, Papa, ich möchte jetzt nicht, dass du alleine bist, und setzte sich so eine halbe Stunde zu mir und ja, das war, was wirklich das Herz auch berührt hat. Ja,
das glaube ich.
Ja. Das glaube ich. Also von ihm hätte man das jetzt vielleicht noch am wenigsten erwartet. Okay. Und dass es von ihm so kommt, es war einfach schön.
Das auch. Hast du nicht vergessen.
Nee, das habe ich nicht vergessen.
Ja. So eine offene Gesprächskultur, dass man nicht irgendwie hinterm Berg hält mit den Dingen, die einen selbst bewegen, habe ich so aus Erfahrung mit den vielen Patienten eigentlich so rausgezogen, dass das gut ist. Hast du es auch so erlebt, dass du mit deiner Frau ganz offen reden konntest?
Ja, ich bin da mit in der Familie offen umgegangen und ich habe dann auch die Gemeinde wusste Bescheid. Also ich habe versucht, so einen gesunden Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite mit offen umzugehen, weil es auch klar war, ich war damals im Ältestenamt und da war das momentan, da muss ich zurücktreten ein Stück weit. Also die Gemeinde wusste es, also dass ich schon auch informiert habe, aber ohne immer zu sehr ins Detail zu gehen, so einen gesunden Mittelweg zu finden. Aha. Und ich denke, dass es auch sinnvoll ist. Alles andere, dann wird nur hinter geredet und gerätselt und das bringt ja auch nichts dann.
Wir wollen ja in diesen Interviews Menschen ermutigen, die in so einem Tal vielleicht auch so eine Diagnose bekommen haben, stecken und nicht wissen, wie es weitergeht. Und so ein Beispiel aus deinem, was du als Mensch ja durchgemacht hast, ist ja immer aus meiner Sicht sehr viel hilfreicher, als wenn der Arzt sagt, Kopf hoch, es geht weiter. Sag doch nochmal, also Medizin, Diagnostik ist ja im Endeffekt dann doch gut gelaufen. Das Ergebnis ist ja bisher, Gott sei Dank, so, dass wir sagen können, du bist tumorfrei. Immerhin schon 5 Jahre oder noch länger.
Sechs Jahre.
Dennoch machen wir ja weiter Kontrollen. Sag doch nochmal, wir kommen nochmal auf den Glauben. Das ist ja auch ein Thema unserer Gespräche. Du hast ja schon angedeutet, das war eine Hilfe. Sag doch nochmal ganz konkret, wie hat denn das geholfen, der Glaube an den Auferstandenen, der wirklich im Leben präsent ist? Wie hast du das empfunden? Wie konntest du mit deiner eigenen Not umgehen?
Es ist ja manchmal so, dass solche Krisensituationen Menschen erst dazu bringen, sich überhaupt Gott zuzuwenden. Ich bin dankbar, dass ich schon sehr früh eine Beziehung zu Gott aufbauen konnte und dass es wirklich so ist, dass alle Dinge, die schönen und die normalen und die langweiligen und die herausfordernden und die ganz schwierigen Situationen, dass Gott da überall schon immer mit drinne war. Nun war das natürlich eine besonders große Krise, aber ich habe auch schon andere Krisen vorerlebt, innerhalb der Familie, auch recht große. Das ist für mich das einfach sehr, was sehr Natürliches ist. Dann natürlich auch diese Situation mit Gott durchzuleben.
Ja.
Also das Wort Gottes, die Bibel, habe ich auch wieder erneut gemerkt, was für eine große Kraft drin steckt. Ich habe tatsächlich mir sicherlich 20, 30 Bibelverse ausgedruckt und oben in meinem Raum, wo ich die meiste Zeit so verbringe, Büro und auch sonst noch Freizeitraum, überall an die Wand geklebt, sodass ich, wohin ich auch guckte, immer auf so Worte, ermutigende Worte Gottes geblickt habe. So. Weil,
kannst du mal eins nennen?
Ja, das sind so zum Beispiel auch Psalmworte, zum Beispiel aus Psalm 91, die letzten Verse, wo das dann heißt, dass Gott uns da durchbringt, dass er uns begleitet, so, oder Psalm 23, oder dass Gott nicht zulässt, dass man jetzt dahin geht oder dass man stirbt oder so. Es gibt also etliche Verse und gut, es ist immer die Frage, was kann ich für mich in Anspruch nehmen, was ist in anderen Zusammenhängen gesagt, aber manche Verse, die spricht ein Gott doch auch direkt dann so zu. Und einfach auch die vielen Stellen, wo einfach deutlich wird, dass Jesus sich gerade in den kranken Menschen auch zugewandt hat. Nicht jeder wird geheilt, aber manche heilt Jesus und andere trägt er eben durch. Und das ist schon eine ganz große Zuversicht, die man eigentlich nur haben kann, wenn man sehr eng mit Jesus auch unterwegs ist.
Wenn jetzt jemand das hört, was wir besprechen und merkt, Herr Lamarck hatte eine Ressource des Glaubens, die ich auch gern hätte. Was würdest du ihm raten, wie sollte er starten überhaupt, auch diese Kraftquelle Gottes anzuzapfen? Du hast ja vom Gebet gesprochen. Wie würdest du dem raten, dem Menschen, der da Interesse hätte, ich würde es auch gern lernen, wie geht das überhaupt? Gibt es da so eine kurze Anleitung?
Wie man richtig betet. Ja, das Wunderbare ist eben, man muss keine tollen Worte gebrauchen, das muss nicht irgendwie rituell klingen oder besonders formal, sondern ich kann Gott zu Gott so reden wie zu einem Vater, der mich lieb hat und er hat mich lieb. Und er, der unser Herz kennt, der weiß sowieso, wie es drinnen aussieht und so kann ich wirklich völlig offen und transparent mit ihm reden. Ich kann mir alles bringen, meine Angst, meine Schuld, meine Sorgen, auch mein Suchen. Da gibt es Zusagen in der Bibel, wenn wir ihn suchen, dann wird er sich uns zeigen. Ja, und das ist eine wunderbare Verheißung, auf die würde ich schon mal pochen. Gott, du hast das gesagt in deinem Wort. Also ich würde beten. Natürlich würde ich auch anfangen, in der Bibel zu lesen, vielleicht zunächst mal im Neuen Testament. Und hilfreich ist es auf jeden Fall auch, andere Christen kennenzulernen, die schon diese Erfahrung haben, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich spreche jetzt nicht von Christen, wo sich das Christsein mehr nur auf die Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche beschränkt, sondern wo deutlich wird, die sind mit Jesus unterwegs und im persönlichen Gespräch, da kann man doch viele gute Hilfestellungen bekommen, auch selbst diesen Kontakt zu Gott zu knüpfen.
Das wäre so ein Plädoyer, geh nicht alleine.
Ja, ganz genau, ja.
Du bist ja, kannst das gut in Worte fassen, weil du beruflich Seemannspastor bist und fast täglich im Hamburger Hafen unterwegs bist. Du hattest mir mal erzählt, 90 Nationen kommen da so über die Schiffe in den Hamburger Hafen und du bist dabei, Kontakt aufzunehmen, hast ein Buch geschrieben, Das Gefängnis auf dem Meer und eure Gruppe nennt sich Freunde für Seeleute. Das sind ja auch Menschen, die offensichtlich, wenn du davon sprichst, es ist ein Gefängnis auf dem Meer, 12 Monate manchmal unterwegs, ohne nach Hause zu kommen, 12 Stunden Arbeit jeden Tag, Wasserwüste und auch irgendwie Menschen, die unter die Räder kommen können, auch geistlich, auch vom Lebensentwurf her. Was erlebst du da? Sie haben ja ähnliche Krisen, manchmal wie eine Krankheitskrise, kommen hierher nach Hamburg, haben wenig Zeit, sich mal die Füße zu vertreten und du kommst als Seemannsmissionar dahin. Wie nimmst du Kontakt auf und was erlebst du da?
Ja, man muss die Seeleute im Grunde dann abpassen und erwischen, wo sie ihre Pausenzeiten haben. Ansonsten schlafen sie oder arbeiten sie, kann man sagen. Also kleine Kaffeepause, Mittagspause, vielleicht abends mal. Und die geht es eigentlich sehr locker und unkompliziert. Man hat was in ihrer Sprache dabei, das alleine weckt schon oft Interesse, wenn es nicht nur Englisch ist, sondern tatsächlich die Muttersprache. Und viele schauen sich das an und wir haben auch verschiedene Möglichkeiten, mit kleinen Illustrationen, die sofort so einen Eyecatcher, so eine Aufmerksamkeit erregen, mit ihnen auch relativ schnell über Fragen des Glaubens, über Gott ins Gespräch zu kommen, ohne dass das irgendwie krampfhaft ist oder aufgesetzt wirkt, sondern auf der einen Seite eine lockere Atmosphäre, aber dann doch ins Gespräch kommt über tiefergehende Fragen. Mhm. Ja, viele Menschen sind ja religiös, aber ohne wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht alle, aber doch viele Seeleute auch dort durchaus empfänglich sind und dankbar, auf jeden Fall.
So einen inneren Hunger haben, letztlich nach einer Begegnung mit dem liebenden Gott.
Ja,
ja. Du siehst sie ja manchmal auch, wenn sie dann nach Monaten, vielleicht Jahren wieder nach Hamburg kommen, manchmal nochmal oder hältst auch Kontakt mit ihnen über E-Mail-Kontakt. Und meine Frage ist, was ändert sich bei denen, wenn sie merken, das ist kein folkloristischer Glaube, wo man vielleicht mal Glockengeläut hört und ein schönes Lied auch schön findet, sondern es ist eine Begegnung mit Gott, der das Leben verändert. Verändert sich da was bei den Seeleuten, wenn sie das entdecken?
Ich glaube, so ein Grundpunkt, den meines Erachtens jeder verstehen muss, ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Religiös sind viele Menschen, aber irgendwie ist das oft so eine sehr unsichere Sache. Mhm. Reicht das, was ich tue, um letztendlich bei Gott Anerkennung zu finden oder auch in den Himmel oder Paradies oder wo auch immer hinzukommen, reicht es? Und da geht es eigentlich immer sehr stark darum, ich muss etwas tun. Und darum ist mein Hauptfokus darauf, ihn deutlich zu machen, zunächst einmal hat Gott alles für euch getan. Ja. Mhm. Und Gott macht dir ein Geschenk durch Jesus und dass seine Schuld vergeben wird und dass du zunächst mal gar nichts leisten musst. Mhm. Und das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, wenn der erfasst wird, wenn die innere Gewissheit da ist, ich bin schon geliebtes Gotteskind, wenn ich Jesus darum bitte, dann ist eine vollkommen andere Grundlage da. Mhm. Ich habe auch 8 Bibelfernkurse geschrieben, wir sind dann über die sozialen Medien, Facebook, WhatsApp, wie auch immer in Kontakt. Und ich bekomme jeden Tag von 6, 7, 8, 9, 10 Seeleuten einzelne diese kleinen Tests zurückgeschickt, die ich dann wieder beantworte, wo ich auf Dinge eingehe, wo ich merke, da ist so ein bisschen Verständnis nötig. So. Und so bleiben wir mit denen, die Interesse haben, ständig in Kontakt. Manche schicken mir jeden Tag oder jeden zweiten Tag so einen kleinen Antwortbogen ein. Und ich merke, wie dann Entwicklung stattfindet dann und wie dann zu Hause dann auch versucht wird, eine gute Gemeinde zu finden, wo sie den Anschluss finden. Mhm. Also es ist schon, gerade dieser Punkt ist sozusagen ein ganz zentraler Punkt. Ja? Nicht Religion, sondern Evangelium, Geschenk Gottes.
Und das verändert auch ganz praktisch was im Leben? Könntest du da was zu sagen?
Ja, ein Seemann sagte mir zum Beispiel, dass er seine Frau sehr schlecht behandelt hat, wo er immer. Und mit dieser neuen Beziehung zu Gott ist er auch verändert im ganzen Wesen, sein ganzes Leben auch nach Hause gegangen. Mhm. Und die Ehe ist auf eine ganz neue Basis gestellt worden. Ja. So, ne? Oder andere, die mit Drogenproblemen haben oder Prostitution oder also Untreue in der Ehe, all solche Dinge.
Da ändert sich was.
Die dann tatsächlich sogar Bibelgruppenleiter an Bord werden als Laien, die dann ihre 3, 4, 5, 7, 8 Kollegen sammeln und einmal die Woche studieren sie die Bibel. Dann sind sie plötzlich Bibelgruppenleiter als Laien, ohne viel Erfahrung zu haben. Das habe ich mehrfach erlebt.
Ja. Toll, toll. Mhm. Also der Beruf hat augenscheinlich auch in deinem Leben ja eine heilende Bedeutung auch für dich gehabt. Du warst ja ziemlich schnell wieder sozusagen als Seemannspastor aktiv geworden. Wenn du jetzt mit dieser Krankheitserfahrung, die ja ganz gravierend in deinem Leben warst, die Zeit danach anschaust, konnte das dir ein weiteres Fenster an Sensibilität auch für Menschen, die in ähnlicher Not sind, öffnen? Das bringt einem ja auch irgendetwas im Sinne einer Feinfühligkeit vielleicht für besonders schwere Situationen, über die man sonst hinweggehen würde.
Ja, das denke ich schon. Und ein Punkt ist auch der, dass ich zwar selten bei den Seeleuten über meine eigene Erkrankung rede, aber in bestimmten Punkten eben schon. Und das schafft dann eben auch eine Beziehung,
Ja.
wenn ich jemand gegenüber habe, der vielleicht auch eine große Not hat. Und dann wird deutlich, dass ich nicht nur eben als professioneller Seelsorger oder Pastor hier in Gange bin, sondern meine eigenen Lebenskrisen gehabt habe. Und in einzelnen Fällen habe ich davon berichtet und wie Gott mir da geholfen hat, auch damit umzugehen. Und ich war auch relativ schnell wieder in Gange dann auch. Und das ist, was mir selbst auch geholfen hat, ja, weil ich etwas zu tun, was man gerne tut und was in meinen Augen auch sinnvoll ist, da einfach so eine Aufgabe zu haben, statt zu Hause zu brüten über die Krankheit, das ist auch eine Hilfe.
Ja,
So, ne?
natürlich.
Klar.
Ja, ich glaube, solche praktischen Dinge sind wichtig, ne?
Auf jeden Fall, ja. Auch nach der Diagnose nächsten Tag bin ich in den Hafen gegangen, bis zur OP. Das Interessante war, ich sollte eigentlich 3 Monate auf die OP warten, weil alles dicht war, aber ich konnte mich auf eine Warteliste setzen lassen. Und ich war um 12 Uhr in der Mittagspause auf dem Schiff in Gange und plötzlich kam ein Anruf aus dem Krankenhaus: Können Sie heute Nachmittag kommen? Morgen früh könnte es losgehen. So. Aber das hat die Sache eher leichter gemacht. Nicht lange drauf warten, sondern da hat Gott auch Gnade geschenkt. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es bringt einen ja selbst noch mal in eine größere Tiefe auch der Sensibilität, wie du sagst,
Ja,
hinein. So.
ja.
Man kann über Kopfschmerzen, Migräne sich eine Vorstellung haben, aber nur wer wirklich mal Migräne gehabt hat, weiß, wie schwer das
Ja,
ist.
ja,
So.
ja,
Und so ist
ja.
das immer mit eigenen Erfahrungen,
Ja.
Theorie oder Praxis.
Toll, toll. Und gibt es ja auch für uns gläubige Leute Tiefpunkte in solchen Erkrankungen, stelle ich mir vor, wo man fast verzweifelt oder sogar verzweifelt ist und eigentlich gar nicht weiß, wie geht das noch weiter. Was würdest du aus deiner Erfahrung raten, wenn einer da drin steckt, in so einer Situation und sagt, ja, ihr habt vom Glauben gesprochen, das wäre eine Option für mich, aber was soll ich tun? Wir hatten ja schon über Gebet gesprochen. Aber sag noch mal konkret, wenn einer so ganz, der Psalm 23, den du vorhin erwähnt hast, im Tal des Todes, der Todesschatten, da ist sein Stecken und Stab dabei und begleitet uns. Ganz konkret vielleicht zum Abschluss noch mal so ein Tipp von dir.
Gut, das Gespräch mit Gott suchen, das hatten wir schon. Ich würde mit Gottes Wort anfangen, eine Gemeinde suchen, wo andere Christen sind. Und ich kann auch an dieser Stelle auf die Patientengottesdienste hinweisen, die ja gerade dafür auch konzipiert sind, wo man in Kontakt mit anderen Christen aus dem Gesundheitswesen kommt, wo die ihre Zeugnisse sagen, wo man sich hinterher segnen lassen kann, wo man aber eben auch Kontakt aufbauen kann, wenn einem selbst noch die Connections einfach fehlen.
Ja,
Ja.
ja.
Also es ist sicherlich eine riesengroße Hilfe, andere Menschen zu kennen, die dann auch bei den nächsten Schritten einfach helfen.
Ja, toll. Dann können wir vielleicht an dieser Stelle sagen, es gibt eine Homepage von Christen im Gesundheitswesen, dem ökumenischen Netzwerk von Christen aus allen Berufsgruppen des Gesundheitssystems. Und auf dieser Homepage, CIG abgekürzt, kann man die nächsten Patientengottesdienste, die in Hamburg und auch in anderen Städten laufen, finden.
Ja.
Sag doch nochmal, gibt es eine Homepage von Freunde für Seeleute, eure Gruppe, die ihr gegründet hattet vor vielen Jahren?
Ja, wir sind ja inzwischen ein Teil der Allianzmission. Da kann man einfach Allianzmission googeln und dann unter Freunde für Seeleute ist dann noch wieder so ein Link zu unserer speziellen Arbeit
Ja,
dann zu
ja.
finden. Genau.
Toll. Lieber Volker, danke für deine Offenheit, dass wir so offen reden können. Ich glaube, wir haben Impuls auch gegeben, auch rein mal zur Vorsorge zu gehen, unbedingt und sich dann nicht irritieren zu lassen. Wir haben nur die Chance, über das PSA-Screening frühzeitig das Prostatakarzinom zu entdecken. Bei dir ist es ja nochmal gut gegangen, auch ziemlich spät entdeckt worden, aber Gott sei Dank. Also ganz großartig, dass wir so offen reden durften. Vielen Dank, lieber Volker.
Sehr gerne.
Na.